überhaupt gibt. Einer der schönsten in der Bibel. Und wenn wir jemanden am Schluss der Predigt den Vorwurf machen sollte, ich habe heute schon ein bisschen viel von Gnade geredet und von Trost und ein bisschen wenig von Ermahnung oder von Buße, dann müsste ich dem wahrscheinlich völlig recht geben. Wir werden sicher auch noch etwas hören von Ermahnung. Am Schluss dann. Aber am Anfang geht es vor allem um Gnade, um Trost. Es ist ganz wunderbar. Das ganze Thema über Sacharja heisst ja Ermahnung und Trost in der Endzeit. Ermahnung für unseren Auftrag, den wir haben als Christen, den wir heute auch ein bisschen beleuchten werden. Und Ermahnung und Trost in einer wirklich verrückten Welt. Verrückt. Es ist nicht mehr am richtigen Platz, das Zeug. Es ist irgendwie daneben aus. Verrückt. Der Sacharja wirft heute einen Blick in den Himmel. Was wissen wir vom Himmel? Ziemlich sicher nicht sehr viel. Offenbarung 4, oder? Dort sieht man einiges vom Himmel. Ein Thron steht dort und auf dem Thron darauf saß einer. Ein Gott haben wir. Und ein Regenbogen rings um den Thron herum, der aussieht wie ein Smaragd. Jetzt weiss ich nicht, was ihr euch jetzt vorstellt. Drumherum noch einmal 24 Throne. 24 Älteste, alle in weissen Kleidern, alle mit einer goldenen Krone. Und vor dem Thron Blitz, Donner und Stimmen. Und noch einmal vor dem Thron 7 brennende Fackeln. Sinnbildlich für die 7 Geister Gottes. Es sind nicht 7, sondern 7 ist die Zahl von Vollkommenheit. Gottes Geist ist vollkommen. Und vor dem Thron ein gläsernes Meer, wie Kristall, Achtung, ein Meer, nicht ein Weierli. Das ist gross im Himmel. Und um den Thron 4 lebendige Wesen mit 4 verschiedenen Gesichtern, voller Augen, vorne und hinten. Stellt euch ruhig vor. Und die rufen unaushörlich, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und immer wenn sie das rufen, fallen die 24 Ältesten nieder und legen ihre Krone zu Füßen von dem auf dem Thron und beten an. Und so weiter und so fort. Aber der Sacharja erzählt uns überhaupt nichts von dem. Jetzt ist er einfach fokussiert auf ein ganz besonderes Bild. Und ich habe eine Bitte heute Morgen, obwohl das auch ein bisschen eine Tür eingerannt ist, die sowieso schon offen ist. Ihr seid jetzt konzentriert, ihr wollt den Bibeltext hören, aber probiert jetzt mal 5 Vers lang volle Konzentration. Das ist ein sagenhafter Bibeltext. Und er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen, er, der Engel, der mit mir zu reden pflegte, sagte Sacharja. Den Hohepriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Wunderschön, he? Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Oh, das ist nicht mehr so wunderschön. Da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, er, dieser Herr, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser Jeschua nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und der Engel des Herrn begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, hat offenbar noch mehr Engel, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm, zu Jeschua, sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen, und lasse dir Festkleider anziehen. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Mal bis daher. Ein Text, der mich persönlich praktisch umwirft. Das ist gewaltig. So viel Gnade. Das ist sagenhaft. Was sehen wir? Was sieht der Sacharja? Er sieht den Jeschua. Der Jeschua ist der aktuell hohe Priester, der lebt. Der Sacharja hat sicher mit dem schon geredet. Der lebt zu dieser Zeit. Der ist zurückgekommen mit einer Volksgruppe aus Babylon, aus der Gefangenschaft, wieder Sacharja auch, haben wahrscheinlich miteinander die lange Wanderung gemacht und er ist jetzt verantwortlicher Hohepriester für das Volk. Der ist da. Der Sacharja sieht ihn jetzt natürlich nicht in Realität. Er sieht ihn in seinen Gedanken in diesem Nachtgesicht. Und er steht vor dem Engel des Herrn. In der Bibel im Alten Testament ist das eine Bezeichnung für Jesus Christus. Der hohe Priester steht vor Jesus Christus. Ein heiliger Moment. Etwas ganz Besonderes. Aber da steht noch einer, der stört. Satan. Aus dem Buch Hiob wissen wir, dass Satan Zugang hat im Himmel zu Gott. Das ist leider so. Ich sage jetzt mal leider, ja. Wer ist Satan? Es ist der Teufel, es ist der grosse Drache, es ist die alte Schlange. Es ist ein falscher Kerl, fies bis hinten raus und er klagt an. Immer. Satan klagt an. Das macht er. Und dann steht da noch der Herr der Heerscharen, steht allerdings nur der Herr, Gott, Vater, der Allmächtige, Schöpfer von der ganzen Welt und eben noch ein paar vordran, mehrere Engel. Ich habe es mal ausgerechnet, die Offenbarung 4 oder 5, das gibt etwa 100 Billionen Engel, die dort sind. Das sieht der Sacharja. Und was passiert jetzt bei diesem Bild da? Satan klagt an. Hier der Jeschua, der hohe Priester, der stellvertretend für das ganze Volk steht. Und der vertritt das ganze Volk, ist nach dem, was da steht in der Bibel, wie ein Brandscheit, der aus dem Feuer gezogen ist, ein Erretteter von Gott. Aber ein Brandscheit aus dem Feuer, das siehst und das schmeckst. Übrigens steht hier, der hat unreine Kleider an. Im Vers 3, he? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel des Herrn. Das ist ja verrückt. Der hohe Priester, der vor Gott steht, als Stellvertreter vom ganzen Volk, hat unreine Kleider an. Im hebräischen Text steht, das stinkt. Befleckt, wo man schmeckt, dass es nicht sauber ist. Hast du auch schon etwas gemacht, wo man sagen muss, ui, das stinkt zum Himmel. Wir im Berndeutschen, wir haben so gute Ausdrücke. Manchmal, wenn wir sündigen, dann stinkt es zum Himmel. Das ist tragisch. Und so steht er da, der hohe Priester. Und das geht gar nicht. Satan klagt immer an und er findet Gründe. Jetzt findet er einen Grund. Der hat ja dreckige Kleider. So darf er gar nicht vor Gott retten. Geht nicht, oder? In der Offenbarung steht, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun, gekommen ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Das fing ich gemein. Satan verklagt uns, verklagt dich, Tag und Nacht. Am liebsten wettert der Kerula. Und der hohe Priester, der sollte jetzt gar nicht mit unreinen Kleidern vor Gott stehen. Im 2. Mose steht, du sollst deinem Bruder Aaron heilige Kleider anfertigen, zur Ehre und zur Zierde. Du kannst dir jetzt dreckige, stinkige Kleider zur Zierde vorstellen. Nein, das geht nicht. Eigentlich sollte er so überhaupt nicht vor Gott stehen, aber... Meine Frage ist, bist du dir auch schon so vorgekommen? Eigentlich wollte ich jetzt beten, aber ich bin etwas dreckig. Und ich stinke schon etwas zum Himmel. Ich bin ein Sünder. Ich brauche die Vergebung. Ich muss mich wieder reinigen. Die Bibel sagt sogar, und das ist noch hart, alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Noch dann, wenn mein Schleck, bin ich gut. Das ist auch schon eine Sünde. Gott steht für dich. Das ist nichts. Sogar noch unsere Gerechtigkeit ist vor Gott wie ein beflecktes Kleid. Und das führt mich ein bisschen zur Frage, wie sind unsere Kleider? Weil unsere eigene Gerechtigkeit, geistlich gesprochen jetzt mal, die nützt uns gar nicht. Wir können so gut sein, wie wir wollen. Und so viel Gutes tun, wie wir gehen. Und so viel Geld geben, wie wir wollen. Mit dem kommen wir den Eintritt in den Himmel nicht über. Die Einstellung im Herz muss stimmen. Unsere Anbetung vor Gott muss stimmen. Dass er unser Herr darf sein, dass wir seine Vergebung annehmen. Wir sind eben wie ein Brandscheit, der aus dem Feuer rausgerissen ist, aus der Sünde rausgerissen, aus dem Schlamm von dieser Welt. Und an den eigenen Haaren hat sich noch nie einer können zu einem Sumpf ausziehen. Das geht einfach nicht. Dann habe ich plötzlich gedacht, und wie ist jetzt das mit unseren Sonntagskleidern? Es ist noch schön eigentlich, der Vergleich. Ich finde diesen Text wunderschön in Bezug darauf, dass wir uns am Sonntag eigentlich schön anlegen. Kompliment, ihr seid alle eigentlich schön angelegt. Ihr habt super das Zeug angelegt. Unseren Kindern haben wir alle gesagt, wenn sie raus haben, wollen gehen spielen, so, aber zuerst noch die Dreckchenhosen anlegen. Gell? Ja. Bei den Erwachsenen würdest du sagen, die Überhosen oder legt die Stauhosen an oder was auch immer. Aber nicht für einen sonntigen Gottesdienst. Da legst du jetzt nicht Dreckchenhosen an. Da kommst du mit sauberen Kleidern, mit anständigen Kleidern. Schließlich treten wir vor Gott. Ganz bewusst. Wir kommen zu ihm. Also, ich habe heute Morgen sogar noch eine Krawatte angehabt, aber mit dem Stress ein bisschen wäre das fast zu warm. He? Ich meine, das macht es ja jetzt nicht aus, Krawatten oder nicht. Aber jetzt, mit dem Dreck und mit dem Gestank, jetzt schimpft Gott. Steht selten in der Bibel, dass Gott schimpft. Aber habt ihr gemerkt, mit wem? Er schimpft mit Satan. Der Herr, da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich. Satan, geht's noch? Ich habe Jerusalem erwählt, steht hier. Er, der Jerusalem erwählt hat. Jerusalem ist erwählt. Die Geretteten sind erwählt. Und jetzt kommst du und klagst dir an. Geht's noch? Einen Erwählten von Gott kannst du nicht anklagen. Der ist gerechtfertigt. Äusserlich stinkt er vielleicht ein bisschen. Aber innerlich ist er rein. Und vor mir ist er rein. In der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Der darf hier stehen. Er schimpft mit Satan. Hast du dir das schon überlegt, wenn du ein schlechtes Gewissen hast? Jetzt schimpft Gott mit Satan. Weil er mich anklagt. Ich will mich fertig machen. Und du willst heute Morgen in den Gottesdienst springen. He? Und dann lächelst du die anderen an und machst dein Sonntagsgesicht und weißt noch, was gestern war. Satan ist brutal, oder? Der findet den Grund. Auch da hat er einen Grund. Das sind unreine Kleider. Aber im Römer heisst es, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Kann er nicht. Wenn du wiedergeboren bist, die Vergebung von deinen Sünden hast angenommen, wirst nicht mehr angeklagt. Du kannst dich nur noch selber anklagen. Und das machen wir manchmal. Gott lässt Satans Anklage nicht zu. Das steht so schön da im Vers 4. Der Engel des Herrn begann. Jetzt kommt der Vers 4, das ist traumhaft, oder? Begann und sprach zu denen, die vor ihm standen. Du hättest offenbar noch andere Engel. Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Nehmt es weg. Wenn du unrein vor Gott kommst, dann sagt die Retter Jesus Christus den anderen Engel, nehmt dem die unreinen Kleider weg. Fort mit dem Dreckzeug. Und zu Jeshua sprach er, der Engel des Herrn. Jetzt wird es ganz persönlich. Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen. Und lasse dir Feierkleider anziehen. Das können die anderen Engel schon wieder erledigen, dir neue Kleider anlegen. Aber ich habe deine Sünde von dir genommen. Es ist übrigens schön, dass das in der Vergangenheit steht. Ich habe es schon gemacht. Darum kann die Satan gar nicht mehr anklagen. Dir werden die dreckigen Kleider jetzt weggenommen und du kommst fest Kleider rüber. Im Hebräer heißt es das so, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der gleich versucht ist worden, ja, aber ohne Sünd. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wenn du mal das Gefühl hast, oh, das stinkt wieder mal zum Himmel, dann darfst
mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron von der Gnade, der findest Barmherzigkeit und wirst Gnade bekommen zu rechtzeitiger Hilfe. Das ist grandios. Wie soll man da nicht über Gnade schwärmen? Und Festkleider, oder? Im Jesaja heißt es, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Das ist immer eine Katastrophe, wenn die Braut Flecken überkommt auf ihr Blutkleid. Oder? Darf nicht sein. Wir können uns freuen. Hast du dich gefreut heute Morgen? Dass innerlich mit Festkleidern kannst du herkommen. Dann dürfen die äußerlich durchaus auch ein bisschen sauber sein, bis wir dann geschwitzt haben und es dann halt nicht mehr so sauber ist. Wunderschön. Übrigens, das erinnert uns doch an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und von dem herkommt, sagt der Vater, bringt das beste Festgewand. Nicht einfach ein sauberes Hemdli da für den hier, oder? Er schmeckt nicht gut. Nein, bringt das beste Festgewand. Verstehe ich, dass der andere Brütsch ist eifersüchtig geworden, oder? Ich, der die ganze Zeit arbeite, komme nichts über, aber hier, der jetzt dreckig herkommt, bekommt das beste Festgewand. Wenn er zum Vater kommt und Buß tut, bekommt er auch das beste Festgewand. Wir haben im Himmel eben einen hohen Priester, einen Fürsprecher, der für uns eintritt. Jesus ist auferstanden, er lebt, er tritt für uns ein. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Er ist das Sündopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Es wird lange für alle. Aber du musst schon selber bitten darum. Das steht auch im Psalm 86,5, glaube ich, so schön. Denn du, Herr, bist gut und vergibst gern. Und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Gott anrufen musst schon. Du musst ihn um Vergebung bitten, ganz persönlich. Aber dann vergibt er dir. Dann bekommst du das Festgewand. Dann hast du einen Fürsprecher im Himmel und dann kann dich Satan nicht mehr so anklagen. Das ist Gnade. Ein unverdientes Geschenk. Noch einmal, weil es so schön ist. Entschuldigung. Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu Jeschua ganz persönlich sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen. Und lasse dir Festkleider anziehen. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Der Gedanke darf schon noch Fortschritt machen. Da setzten sie einen reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Das freut mich noch, der Abschluss von diesem Text. Dann hat Jesus nicht gesagt, gut, ich habe dir jetzt die Sünde vergeben, die legen dir jetzt die Festkleider an, ich habe Angst zu tun, tschüss. Geh jetzt, es sind noch viele, wo man da noch so ein bisschen weghelfen muss, oder? Nein, Jesus bleibt, er ist allgegenwärtig, er ist bei dir, heute Morgen, er ist bei uns. Jesus ist da, steht dabei. Falls wieder mal an seiner Vergebung zweifelst oder denkst, du seist doch ein schlechter Kerl, dann lese einfach Zacharia 3, 1-5. Und wenn dir dann die Augen nicht ganz aufgehen, dann lies noch einmal Zacharia 3, 1-5. Und wenn immer noch nicht fröhlich bist, dann liest du am besten Zacharia 3, 1-5. Du darfst übrigens auch auswendig lernen, ich verbiete das niemandem. Und der zweite Teil, der halt ein bisschen weniger lang geht, gleich noch ein bisschen Ermahnung. Jetzt kommt so eine Wenn-Dann-Sache, oder? Wir lesen mal den Text weiter. Und der Engel des Herrn versicherte dem Jeschua eindringlich und sprach, so spricht der Herr der Heerscharen, wenn du in meinen Wegen wandelst und meinen Dienst eifrig versehen wirst, so oder dann sollst du auch mein Haus regieren und meine Vorhöfe hüten und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Wenn, also, schau auf die Wandel, wenn du in meinen Wegen wandelst. Zweite Bedingung. Und wenn mir eifrig dienst.
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Denken. Wenn du das machst, dann kannst du auch mein Haus regieren. Das gilt jetzt ein bisschen wahrscheinlich für die ältesten Vorhöfhüter. Älteste sind Hüter der Herde, die haben den Auftrag. Und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Hast du Zutritt zu Gott? Ja, haben wir Zutritt zu Gott? Ja, jeder von uns hat Zutritt zu Gott. Habe ich vorher gelesen. So lasst uns hinzutreten mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Wir haben Zutritt bei Gott, wenn wir in seinen Wegen wandeln und seinen Dienst ausführen. Das ist wunderschön. Und jetzt geht's weiter. Höre doch, Jeschua, du hoher Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen. Ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Hast du schon gehört, wir sollen ein Zeugnis sein? Ja, sollen wir. Wir sollen ein Zeichen sein. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht, Spross genannt, dass das Jesus ist, werden wir gerade sehen, kommen. Denn siehe, der Stein, schon wieder Jesus, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf den einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr der Heerscharen. Ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werdet ihr einander einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Ganz eine wunderbare Sache. Zeichen. Wir sollen ein Zeichen sein. Stell dir mal vor, was wir sind. Das ist jetzt ganz verrückt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum. Ein heiliges Volk. Ein Volk des Eigentums, wir hören jemandem, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Aus Begnadigte haben wir nicht nur Vorteile, wir haben auch Nachteile, wir werden beneden. Die Ersten, die in der Welt drankommen, mit Krieg und mit Ablehnung, sind die Juden. Sie sind Gottes Volk. Also, weil die Welt gegen Gott ist, sind sie auch gegen die Juden. Und dann sind sie auch gegen Christen. Und wir werden es auch noch viel stärker zu spüren bekommen, auch hier in der Schweiz. Sonst in der Welt spüren das sehr viele Christen schon massiv. Das ist so. Aber wir sollen ein Zeichen sein für den Spross, der kommt. Es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Gott hat das schon lange geplant und schon beim Isai gewusst, da kommt der einisch Jesus. Oder, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Ja, Jesus kommt aus der Linie vom David. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Kommt noch, wenn der Jesus als König wiederkommt. Der Spross zeigt ganz klar auf Jesus hin, der Stein auch. Darum, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Wenn du den Boden hast, dann fliehst du nicht. Dann hast du den Glauben. Und Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Der Stein, der zeigt auf Jesus, ganz klar. Und das ist so verrückt in diesem Text. Wir können auch im 1. Petrus das noch lesen. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Es gibt Leute, die weigern sich zu glauben. Die weiß es nicht. Hat man schon bei den Pharisäern gesehen. Wo sie den Lahm gebracht haben und durchs Dach runtergelassen haben
und gehofft, hey, Jesus, mach ihn gesund. Das war das Erste, was Jesus gesagt hat, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Vielleicht war der im Moment ein bisschen enttäuscht. Er dachte, jetzt hätte ich lieber gesund werden. Und die Pharisäer ringsum haben gedacht, was, der lästert. Sünden vergeben kann doch nur Gott. Und Jesus, wo ihre Gedanken hat gemerkt, hat gesagt, ja, was meint ihr, was ist leichter? Zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und damit ihr glaubt, dass ich Sünden vergeben kann, sage ich es jetzt. Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und der ist aufgestanden, der Lahm. Bett zusammengerollt, das Mätterli, heimgegangen. Jesus kann Sünden vergeben. Oh, ja. Und wir sind dazu bestimmt, ein Zeichen zu sein für den Spross, für den Stein. Und in diesem Stein hat es noch eine Inschrift. Auf den einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Ich habe schon jemand gesagt, Zacharia ist nicht immer ganz leicht zum Auslegen. Ob das gerichtet hier steht oder nicht im Urtext, das sei ich nicht unbedingt sicher. Der Stein hat vielleicht 7 Augen, das kann man durchaus interpretieren. Jesus sieht alles vollkommen und richtig und gut. Es kann auch sein, dass Gottes Angesicht auf Jesus, sein Blick auf Jesus immer richtig und gut und vollkommen ist. Das spielt gar keine Rolle, man kann beide Auslegungen nehmen. Ich grabe seine Inschrift ein. In diesem Stein, in Jesus Christus, grabe ich eine Inschrift. Und ich denke, das sind seine Wundmale vom Kreuz. Das ist schon interessant. Wie stellt ihr euch Jesus vor nach der Auferstehung? Er zeigt sich ja seinen Jüngern. Sieht man in der Stirn rings um den Kopf noch Wunden von der Dornenkrone? Das glaube ich persönlich nicht. Ich denke es nicht. Sieht man noch die Striemen von der Geiselung? Ich denke es nicht. Ich denke es überhaupt nicht. Aber die Wundmale vor Kreuzigung sind da. Er sagt den Jüngern, weil sie meinen, zuerst den Geist zu sehen und haben Angst. Und sagen, kommt, legt eure Hände in meine Wunden. Dort können wir schauen. Ich bin's. Und nachher, eine Woche später, um Thomas noch einmal, der nicht glaubt, der dann nicht dabei war beim ersten Mal. Komm, Thomas, leg die Finger in meine Handwunden, deine Hand in meine Seite, wo der Speer war vom Römersoldat. Ich bin der Retter. Ich bin's. Und ich denke, Jesus hat die Wunde mal. Dass man immer und ewig sieht, er ist der Retter. Und er ist der einzige Retter. Es kann kein anderer retten. Nur Jesus. Er, der die Wundmal als Zeichen noch hat, die Inschrift, dass man ihn erkennt. Ich habe die Sünde dieses Landes, ich werde die Sünde an einem einzigen Tag entfernen. Sensationell. Einerseits ist es passiert, bei der Kreuzigung. Da sind die Sünden entfernt worden für alle, die wollen. Und wenn man es dann erkennt, dann kommt das Allerschönste, oder? An jenem Tag. Denn wenn dann auch das Volk Israel, wenn alle werden merken, wenn Jesus zurückkommt und man merkt, jetzt ist er da, der Erlöser. Und das tausendjährige Reich beginnt, oder von mir aus die Ewigkeit. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werdet ihr einander einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Yeah. Wir haben jetzt schon einen Vorgeschmack von dem. Weil wir haben ihn gern. Wir dürfen ihn einladen. Und dürfen auch zusammen ein Glas Wein trinken. Das ist gar nicht etwas schlecht. Wir dürfen auch ein paar Figen essen. Wir dürfen auch einfach Trübel essen. Es muss niemand Alkohol trinken. Das ist keine Pflicht. He? Aber man darf. Man darf Freude haben zusammen, miteinander zu geniessen. Und wenn wir als Gläubige manchmal zusammen sind, irgendwo, vielleicht nur zu viert oder zu dritt, oder zu zehnt oder zu zwanzigsten oder so wie heute, haben wir Freude. Wir dürfen einen Vorgeschmack haben von dem. Wir hückeln wie unter einem Feigenbaum und unter einem Weinstock. Weil Gott mit uns ist und weil er uns liebt und weil er uns vergeben hat, weil wir Festkleider anhaben. Es ist grandios. Von dieser Inschrift redet ja auch der Hiob, oder? Ich weiss, dass mir Löser lebt, aber ich will, dass diese Worte mit einem Griff in einen Felsen eingeschrieben werden. In einen Stein, dann siehst du es. Eben. Darum ist Jesus wie ein Stein mit dieser Inschrift. Die kannst du nicht mehr löschen. Die ist im Stein, das ist felsenfest. Das ist so. Er ist der Retter. Und wir werden einig, tausendjährige Reich wird jeden auch sein Weinstock haben und sein Feigenbaum und sein Häuschen und sein Gärtchen. Dann können wir ihn einladen. und wirklich das geniessen, was wir jetzt schon ein bisschen den Vorgeschmack dürfen geniessen. Ich wünsche euch ganz einen schönen Sonntag. Vielleicht nicht gerade unter einem Weinstock, aber wäre noch gut, ein bisschen schattiges Plätzchen. Wir wollen Gott danken für seine Riesengnade. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist. Dass wir Zutritt haben zum Thron der Gnade. Dass wir dort Barmherzigkeit und Gnade erlangen zur rechtzeitiger Hilfe. Danke, dass Jesus Christus sagt, ich habe deine Sünde von dir genommen. Und dass er uns Festkleider anzieht. Danke für das Vorrecht, die Freiheit in dir, dass wir dürfen unbelastet sein. Herr Jesus, danke von ganzem Herzen für dein Wort. Danke, dass wir es untereinander auch dürfen gut haben. Vergib uns da, wo die Gedanken nicht stimmen. Vielleicht auch gegen diesen oder jenen. Nimm uns die weg. Und schenk, dass deine Liebe alles darf durchdringen. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, Herr Jesus Christus. Amen.